Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Mit Shanley Anwar.
Und ich war für euch unterwegs in Berlin auf der Digitalkonferenz Republika. Das Motto dieses Jahr: Love Out Loud. Da ging es vor allem darum, ein Zeichen gegen Hass im Netz zu setzen. Aber man kann das Thema auch anders interpretieren, weil die Digitalisierung macht ja auch keinen Halt vor unseren Schlafzimmern. Auf der Republika ging es auch um Sextext, also elektronisches Sexspielzeug. Es gibt jetzt zum Beispiel einen Vibrator, der mit einer Kamera ausgestattet ist. Intimere Aufnahmen von einer Vagina gibt es wohl nicht. Und Datenschützerin Fanny Hitwicki hat da auf die Gefahren aufmerksam gemacht.
It was revealed that it's very, very easy, but in a kind of a high school way, easy to hack the device. And all the photos and videos that the camera on the vibrator records can be exposed to the world and can be published online.
Also super leicht zu hacken, so ein Vibrator mit Filmfunktion. Aber was mit den Daten passiert, das ist nur ein Aspekt, über den auf der Republika geredet wurde. Erstmal wurden verschiedene Sextech-Neuheiten überhaupt vorgestellt. Damit fangen wir auch gleich hier an. Und im zweiten Teil der Sendung geht es dann um Serien bzw. Webserien mit schwulen, lesbischen oder transsexuellen Hauptfiguren. Da hören wir erst, wie weit die USA und Australien mit solchen Geschichten im Netz und im Fernsehen schon sind. Und dann sprechen wir über deutsche Serienprojekte mit queeren Charakteren, die auf der Republika in Berlin vorgestellt wurden. Also auch für die weniger Technikinteressierten ist was dabei. Los geht's.
Deutschlandfunk Nova.
Eine Stunde Liebe auf der Republika 2017. Und das Motto ist Love Out Loud. Und Liebe wird hier manchmal auch ja, sehr physisch verstanden. Es gibt hier auch neue Sextech-Angebote. Tuba stellt hier eine VR-Brille vor. Es gibt Pornos, VR-Pornos kombiniert mit einem Armband, das man dann wie benutzt?
Das ist ein Armband, das sich Männer umlegen können bei der Masturbation, damit eben diese Bewegungen übertragen werden an die App, die man ja in die VR-Brille einklemmt sozusagen. Das sieht dann wiederum in dem Porno, den man dann zu sehen bekommt, so aus, als würde die Dame, die gerade ja, einen Blowjob verteilt oder einen Handjob, die macht das dann dementsprechend schneller oder langsamer.
Also ich kann das dann gleich kontrollieren. Ich habe gleich eine VR-Brille auf.
Genau.
Und dann entweder am linken Armgelenk oder am rechten dieses blaue Bändchen, diesen Sensor.
Genau.
Und dann kann ich die Schnelligkeit der Bewegungen gleich steuern. Wie
die
Frau in diesem Porno. Ich bin dann ein Mann, sie ist die Frau und wie ist das? Ich liege dann oder gibt es verschiedene Szenarien?
Ja, es gibt verschiedene Szenarien. Du hast eine ganze Videothek in der App, wo du dir dein Porno aussuchen kannst. Es gibt auch Gruppenpornos oder wie gesagt Dreier, Zweier, je nach Belieben.
Okay, jetzt würde ich sagen, ich probiere das jetzt mal aus. Also ich habe die Brille auf. Man sieht so auf so eine Skyline durch eine Scheibe wie in einem Hochglanzwohnzimmer. Und jetzt erscheint die Frau und das ist so eine Art Comicfrau. Die ist ziemlich weiß, hellhäutig und ich bin eher so dunkel. Also sie, ich habe mich noch gar nicht bewegt, da reitet sie schon los.
Ja,
also,
weil ich das Armband in der Hand habe.
Ach so, deshalb. Ich denke, die Frau bewegt sich, ohne dass ich was tue. Also ich sehe Brüste, ich sehe sie auf mir. Oh ja, ich bin drin. Sie lehnt sich jetzt an meinen Oberkörper und jetzt... Jetzt guckt sie mich an, lasziv flüstern, rosa Lippen. Was hat sie eigentlich? Graue Haare? Das ist ein bisschen stranger Look. Wo sind wir? Wir sind, ich glaube, in einem Wohnzimmer. Wir sind gar nicht im Bett. Hinter uns irgendwie Fensterfront, Skyline. Und sie guckt mich sehr lüstern an und dann wippt sie, wenn ich mit dem Arm gelenkt. Es ist echt sehr schräg. Und das Krasse ist, und das ist natürlich interessant, als Frau das mal so zu sehen. Erstens, sie ist komplett rasiert, auch Porno-Look at its best. Und wenn sie mich reitet und es hoch und runter geht, dann sehe ich auch mein steifes Glied. Tuba, was ist denn so die Reaktion von Leuten, die das hier testen?
Vermehrt lachen.
Ich konnte auch gerade. Das ist absurd im ersten Mal. Vor allem, wenn Frauen, glaube ich, diese Männerperspektive einnehmen können.
Absolut.
Oder?
Also Frauen sind da, die lachen sich, die krümeln sich vor Lachen. Das ist wirklich wahnsinnig lustig mit anzusehen. Ich glaube, die meisten haben sowas noch nie getestet. Und deswegen überrascht es sie, dass es sowas tatsächlich schon auf dem Markt gibt. Und dass die Bewegung oder die Übertragung dieser Bewegung schon so gut ist tatsächlich. Okay, es ist ein animierter Porno. Gibt es für die Android-Version tatsächlich auch schon mit echten Menschen?
Okay, weil genau das wollte ich gerade. Es sind eher so comichafte Figuren, die man dann sieht. Was glaubt ihr, kommt das gut an? Was kriegt ihr für eine Rückmeldung von Konsumenten?
Also die Reaktionen sind hauptsächlich super positiv. Viele sind mega interessiert und sind super gespannt auf die Neuerungen, die in den nächsten Jahren tatsächlich noch auf den Markt kommen. Weil alles, was es jetzt schon gibt, ist teilweise schon so gut, dass es sich eigentlich nur noch so um die Bildqualität handelt und dass man da sich, wenn man sich verbessern möchte, wirklich nur noch an den Filmen arbeiten müsste. Weil die Technologie, wie du siehst, funktioniert einwandfrei.
Meinst du, das wird dann irgendwann mal den physischen Akt ersetzen können?
Ich hoffe nicht. Ich hoffe wirklich nicht. Und das möchten wir auch nicht suggerieren. Weil Menschen und Sexualität, das gehört einfach zusammen. Und alles, was wir hier am Stand zeigen, soll eigentlich nur Menschen dabei helfen, ihr Sexualleben nur zu verbessern oder Hilfsmittel zu geben. Also gerade für Paare, die schon wahnsinnig lange zusammen sind und mal wieder irgendwie einen kleinen Kick brauchen, Für die ist es natürlich toll, weil da ist Lachen direkt vorprogrammiert. Und das ist auch das Beste.
Ja, stimmt. Und das 4 Jahre alte Berliner Startup Amorelie hat noch mehr Sextech, also elektronische Sexspielzeuge, auf der Republika vorgestellt. Zum Beispiel vibrierende Liebeskugeln oder Paarvibratoren. Und dazu den 3D-Drucker gezeigt, mit dem sie die ersten Sextoy-Prototypen kreieren. Eine Stunde Liebe war auf Reisen in Berlin auf der Digitalkonferenz Republika. Und zum Thema Sextech, digitale Sexspielzeuge, hat die israelische Sexualtherapeutin Maya Magnet einen Vortrag gehalten. Ich wollte von ihr wissen, beim Sex geht es doch um Intimität und mit Technik verbindet man das ja nicht wirklich. Ist das nicht so eine Art Widerspruch, wenn das Liebesleben immer digitaler wird?
Technology is a tool. We can use it to do everything we want. It doesn't necessarily say that technology itself is disconnecting us from each other, but we use it and disconnect ourselves from other people. So we can also use it to connect, and we can also use it to create intimacy, which is what I'm trying to do in my works.
Also kommt drauf an, wie man die Technik verwendet, meint Maya. Sie will Technik eben so anwenden, dass man intime Momente kreiert. Was gibt es denn da für gute Beispiele?
I really love the website called OMG Yes. So it's a website that teaches people how to reach a female orgasm. And you can watch videos there where women explain what they like and how do they like to be touched. And then you can practice everything on a virtual image of each woman's vulva. So, of course, watching and being on this site isn't communicating to a different person. But the idea is that when you go out and you try it with your partner or you try it on yourself, that it can help you learn and practice these things that you can also later do in real life.
Maya nennt die Internetseite Oh My God Yes. Über die haben wir schon mal in einer Stunde Liebe gesprochen mit den Machern. Das ist so ein Angebot aus den USA, bei dem man unter anderem an einer digitalen Klitoris verschiedene Arten der Stimulation trainieren kann. Gibt es denn weitere Beispiele, zum Beispiel für Hardware?
I really love the more gentle and erotic toys. I don't know if they're really good to use, but I love the idea behind them. Like Kissinger. It's a device that lets you kiss your partner from afar. Or there's a device called Pillow Talk that lets you hear your partner's heartbeat while you sleep. So these kinds of very intimate and gentle sex, I don't know if you call them sex toys, but toys can generate intimacy and let us feel closer to our partners.
Also als erstes nennt Maya den Kissinger. Lustigerweise haben wir über den auch hier in der Sendung schon mal gesprochen, im Januar. Das ist eine Art Aufsatz für das Smartphone, mit dem man den Mundabdruck über Sensoren auf einen anderen Kissinger dann übertragen kann. Und Maya nennt noch Pillow Talk. Das ist ein Gerät, auch wie gemacht für Fernbeziehungen. Der Herzschlag des Partners wird übertragen. Und Maya würde sie diese ganzen Sachen nicht unbedingt Sextoys nennen, aber diese Geräte schaffen halt eine Form von Intimität, meint die Sexualtherapeutin. Und noch ein Beispiel hat Maya als Ersatz für Hochglanzpornos.
If you're watching, for example, Make Love Not Porn is a website where everyone can upload their own videos, so you can watch actual couples having sex and see the awkward moment, the funny moment, the embarrassing, the intimacy, and then you can have a fuller image of how it is done.
Auf der Seite Make Love Not Porn kann man sich echte Leute beim echten Sex anschauen, sagt Maya. Und zum Schluss wollte ich von ihr wissen, wie wird das Internet und die technischen Entwicklungen in der Zukunft wohl sich auf unser Liebesleben auswirken?
I hope so. I hope it will have a good impact. I hope that people will use it as a tool to help other people that actually need help and to just open this talk and have an open conversation about it, and also to just help people know more and learn more about this.
Maya ist optimistisch. Vor allem sieht sie eine Chance darin, dass man durch das Netz mehr über Sexualität erfährt und versteht. Passend dazu gab es auf der Republika noch einen Vortrag dazu, wie viele Aufklärungsangebote es online für Jugendliche in Deutschland eigentlich gibt. Und da war das Fazit eher nüchtern. Könnte noch viel mehr und viel differenzierter sein. Ich sag einfach mal an dieser Stelle, ein bisschen Eigenwerbung, einfach mehr eine Stunde Liebe hören. Auf unserer schicken Deutschlandfunk Nova Seite gibt es alle Sendungen zum Nachhören. Es gibt kaum etwas, ja, das weniger sexy ist, als AGBs durchlesen zu müssen. Aber sobald Liebe und Sex digitaler werden, ist da eben auch so eine Form der Verhütung angesagt. Und zu Datenschutz hat die Juristin Fanny Hedwigi auf der Republika gesprochen. Fanny arbeitet für Access Now, das ist eine NGO für Rechte im Netz. Und sie hat ziemlich interessante Beispiele, was es für neue Sex-Tags gibt und wie da unsere Daten überhaupt gesammelt werden.
Our life, including our sexual and love life, is more and more related to technology and the internet. And there are emerging technologies within the IoT, the Internet of Things sector, that are related to sex. Some of these examples are, for instance, the first smart condom that has been released to the market. It's called Icon. It's actually not the condom itself, it's a ring. The ring collects lots of different information from the duration of the sexual intercourse to the velocity, the every skin temperature of the penis, different positions you have sex in, and many more. And the interesting piece is that you can actually share all of this data on social media or with just other people. And the company wants to intrigue people with the slogan that if you've ever wondered how you measure compared to the world, and they say that the data will be kept anonymous, but still you can share it as you wish, of course, then it stops being anonymous, of course.
Also neu auf dem Markt ist das digitale Kondom Icon. Das ist kein richtiges Kondom, sondern eher ein Ring. Der sammelt dann lauter Daten rund um die Bewegung, wie lange, wie oft wird gestoßen, was für eine Temperatur hat die Haut, was für Positionen nimmt der Mann ein. Und wie so bei so Lauf-Apps kann man dann seine Daten, wenn man will, in sozialen Netzwerken mit Freunden teilen. Das ist ja quasi ein Schwanzvergleich 2.0. Wie sehen denn da die Risiken aus?
Well, there are many different risks. First, there's a data protection element of it, but there's also a great technologically and insecurity vulnerabilities of these devices. The best example for that is a new vibrator with a camera. It's called the SIME-i by Swacom. In the US, they are considering to withdraw the product because it was revealed that it's very, very easy, but in a kind of a high school way, easy to hack the device. And all the photos and videos that the camera on the vibrator records can be exposed to the world and can be published online.
Die Daten sind nicht wirklich geschützt, sobald ein Sextag mit dem Internet verbunden ist. Fanny gibt das Beispiel eines Vibrators, der mit einer Kamera ausgestattet ist. Und prompt wurde das Gerät in den USA auch gehackt. Bilder und Videos landeten dann im Netz. Und was kann man da eigentlich tun, um sich zu schützen?
Our view as human rights lawyers is definitely not to discourage the use of new technology, but what we would like to achieve is first a general awareness that you know what the possible risks and harms are, so you can make an informed decision if you actually want to use that technology or not. But if you say yes, then the users should not be exposed to these risks. It's not part of the deal here. The manufacturers have clear obligations to have privacy by design and by default, and to defend and secure the data and the human rights of the users.
Also Fanny ist eigentlich gar nicht dafür, neue Technologie zu verbieten. Generell sollte man einfach ein Bewusstsein haben für die Risiken. Und dann muss man sich auf die Datenschutzrechte auch beziehen, weil die Hersteller haben gar nicht so weitgehende Rechte teilweise. Und darauf muss man achten, meint Fanny.
You can also have a dildo with a camera if you want, but don't do it without looking into the actual practices of that company or of that tool. And for instance, if you look into Tinder, so we talk about something more tangible because not everybody has a vibrator with a camera, but dating apps are very, very popular. If you look into it, Tinder started with a very crazy terms and service. They claimed that every content, including picture and your messages, they will own it, and they can use it for any purpose, including marketing purposes. And your photos could end up on big banners around the city. And the consumer organization revealed this story and filed a complaint, and they made Tinder change their terms and service. Obviously, people won't read all the terms and service, we know that, and we can't ask for you to read all of that, but there are dedicated organizations that do it for you. So my advice would be to do some research before you start using any of this technology, and if you find something that you disagree with or you feel that it's intrusive to your privacy, don't stay quiet, act on it and enforce your human rights.
Man sollte sich, auch wenn es vielleicht nervig ist, mit den Datenschutzbestimmungen generell auseinandersetzen. Fanny nennt ein Beispiel. Die Dating-App Tinder hatte ursprünglich vor, die Bilder ihrer Nutzer viel weitreichender zu benutzen. Also es hätte passieren können, dass ihr dann zu Werbezwecken plötzlich auf einem Plakat landet, wenn ihr Tinder denn nutzt. Und da wurde von Verbraucherschutzorganisationen Druck gemacht und Tinder hat die Bestimmungen wieder verändert. Also es lohnt sich, da wachsam zu sein, meinte Juristin Fanny Hidwigi von Access Now. Und im zweiten Teil der Sendung über die Republika-Liebesthemen geht es um fiktionale Geschichten. Wie werden in der Serienwelt Beziehungen, Liebe und Sex dargestellt? Was das angeht, können wir in Deutschland viel vom englischsprachigen Raum lernen. Und Deutschlandfunk Nova-Reporterin Marianna Dinjan hat uns drei Beispiele rausgesucht.
Vier junge New Yorkerinnen auf der Suche nach sich selbst und nach der Liebe. Darum geht's in der HBO-Serie Girls. Was anfangs noch als Sex and the City Remake für Millennials bezeichnet wurde, hat sich in den vergangenen 5 Jahren zur Kultserie entwickelt. Denn Girls scheut sich nicht davor, Charaktere zu zeigen, deren Liebesleben irgendwo zwischen kompliziert und schlichtweg erniedrigend schwankt. Eine Szene: Hauptfigur Hannah wird unter der Dusche von ihrem Freund Adam plötzlich angepinkelt.
Oh my God! Oh my God, you're peeing on me! Oh my God! Oh my God, stop it!
Das Leben der vier Freundinnen ist alles andere als konventionell. Ihre Charaktere sind schräg, ihre Romanzen unglamourös und oftmals enttäuschend. Der Sex durchschnittlich bis schlecht. Und es sind vier junge Frauen, deren Körper nicht in die über Jahrzehnte etablierten Hollywood-Schablonen passen.
Ich hoffe, dass man eines Tages sagt, dass Girls eine Serie war, die einer etwas anderen Art von Frau die Möglichkeit gegeben hat, ins Fernsehen zu kommen. Frauen, die kompliziert und verrückt sind und genauso viel Spaß haben, wie ihre männlichen Schauspielerkollegen bisher haben konnten.
Die HBO-Serie wurde jedoch auch scharf kritisiert. Zu weiß sei der Cast, sieht auch Autorin Lena Dunham ein im Interview mit dem Sender CBC.
Was die Rassismusvorwürfe angeht, die habe ich wahrgenommen und versucht, darauf sensibel einzugehen. Schließlich habe ich ja einige Menschen verletzt. Als die Show dann fortgesetzt wurde, habe ich versucht, die darin gezeigte Welt zu erweitern.
Dass es auch anders geht, zeigt Orange is the New Black, eine der erfolgreichsten Serien auf Netflix. Produzentin Jenji Cohen bricht darin zahlreiche Tabus. Sie zeigt Frauen verschiedener Herkunft, Klassen und Sexualität. Sie zeigt Frauenkörper in all ihren Facetten, mal dünn und knabenhaft, mal kurvig mit Zellulitis, behaart, übergewichtig, bleich, braun.
Herr Dorf, hast du hübsche Titten? Du hast so Fernsehtittchen.
Die Serie räumt mit der Mainstream-Vorstellung von glattgebügeltem Lesbensex auf. Die Figuren schlafen überall miteinander. Ob in der Gefängniskapelle oder in der abgewrackten Toilettenkabine.
Wir haben einen Touchdown.
Die Charaktere in Orange is the New Black beweisen, dass es mehr gibt als Kampflesben und Lippenstiftlesben. Kreiert wird eine Art Laborsituation, die es so in den USA noch nie zu sehen gab. Frauen unterschiedlicher kultureller Herkunft, politischer Einstellung und sexueller Vorlieben werden auf engstem Raum aufeinander losgelassen. Das Resultat? Sowohl die Figuren als auch die Zuschauer können so ihre Vorurteile abbauen. Weniger bekannt, aber ähnlich innovativ, die australische Serie Please Like Me. Hauptfigur Josh ist 20 Jahre alt, ein unsicherer Typ, der ständig an seinen Klamotten zuppelt und sich über sein durchschnittliches Aussehen bewusst ist. Die Serie beginnt damit, dass seine langjährige Freundin mit Josh Schluss macht.
I kind of feel like we've drifted, you know?
This isn't good at all.
Also, you're gay?
What?
Am selben Tag lernt Josh Jeffrey kennen. Schnell landen die beiden im Bett. Von Kritikern wurde Please Like Me vor allem dafür gefeiert, dass aus der Homosexualität der Hauptfigur kein großes Ding gemacht wurde. Genau das spiegelt auch die Haltung des Autors der Serie, Josh Thomas, wider.
Wenn ich für die Show schreibe, denke ich nie darüber nach. Für mich ist es normal, ich bin eben schwul. Und deshalb habe ich nie darüber nachgedacht, ob meine Show sozialkritisch ist. Ich habe einfach keine Wahl. Die Hauptfigur ist schwul, ich bin schwul, so ist es einfach.
Auch die psychischen Probleme seiner bipolaren Mutter werden vergleichsweise nüchtern dargestellt. Für Hauptfigur Josh gehören sie zum ganz normalen Alltag. Ein junger, entspannter Umgang mit den vermeintlich großen Krisen des Lebens.
Es gab dieses Jahr auf der Republika eine Diskussionsrunde mit dem Titel Nobody Said It Would Be Easy. Und dann ging es um Webserien, in denen queere Hauptfiguren im Fokus stehen hier in Deutschland, über die ersten Versuche von Funk, dem jungen Online-Angebot von ARD und ZDF. Darum ging es in dieser Runde. Und Funk arbeitet gerade nämlich an verschiedenen queeren Webserien. Und der verantwortliche Creative Producer, Thilo Kasper, den habe ich gefragt, was gibt es denn da für Schwierigkeiten?
Die Schwierigkeit ist auf ganz vielen verschiedenen Leveln. Das fängt an damit, wie findet man die Geschichten, wie kann man da queere Menschen schon in den Entstehungsprozess von so einer Idee einbinden, geht weiter mit dem Casting, wo findet man überhaupt queere SchauspielerInnen für queere Rollen, will man das? Da gibt es in Deutschland einfach noch gar keine Struktur. Wir haben eine einzige Castingagentur in Berlin gefunden, die queere Menschen vertritt und ansonsten trauen sich viele SchauspielerInnen überhaupt nicht mehr, da aus ihrem Schrank rauszukommen.
Genau, was ist das Problem genau beim Casting? Also versucht ihr bewusst für eine queere Rolle auch jemanden zu besetzen, der das so offen von sich sagt? Oder würdet ihr auch jemanden heterosexuellen so besetzen? Also was ist da euer Fokus?
Also wir wünschen uns eigentlich, dass queere Menschen auch queere Rollen spielen. Ein Grund dafür ist bei uns vielleicht ganz speziell, weil wir so ein junges Publikum haben und wir für die auch Vorbilder suchen, die über so eine Rolle hinaus ansprechbar sind und die auch auf Interviews gehen können, auf Veranstaltungen direkt mit dem Publikum in Kontakt kommen sollen und dort natürlich auch nochmal ihre eigene Biografie darstellen können. Aber dann ist es auch einfach eine Frage der Gerechtigkeit. Ganz viele queere Schauspieler bekommen, wenn sie sich geoutet haben, keine Hetero-Rollen mehr angeboten. Und warum soll man dann im Umkehrschluss nicht wenigstens den queeren Menschen die queeren Rollen zur Verfügung stellen?
Warum glaubst du, dass andere Länder wie die USA, wie Australien oder vielleicht auch England, was das Thema Serien mit queeren Charakteren angeht, weiter sind?
Ich glaube, gerade in den USA sind die einfach überhaupt mit Serien viel weiter als wir. Aber auch die LGBTQ-Community ist viel stärker, viel besser organisiert in den USA und einfach auch medial viel präsenter als hier in Deutschland. Und ich glaube, das ist der Vorteil.
Wie findet ihr eure Geschichten jetzt aktuell für die Produktionen, die ihr habt?
Im Moment noch auf völlig verschiedene Art. Mein Traumvorgang ist eigentlich, dass man im Idealfall direkt mit queeren Menschen anfängt, vielleicht sogar schon mit den DarstellerInnen und mit denen zusammen dann diese Geschichten auch entwickelt. Je jünger die SchauspielerInnen sind, desto mehr macht es Sinn, dass sie vielleicht gar nicht so wahnsinnig viel spielen können, sondern einfach ihr Leben darstellen können.
Und jetzt im Blick auf die Produktion, die ihr dann haben werdet, was denkst du, was ist so dein Fazit auch aus dem Talk, den ihr heute hattet? Was sind so die nächsten Schritte für die Zukunft?
Also was ich im Moment am wichtigsten finde, ist, dass sich queere Menschen in der Filmbranche vernetzen. Ich habe eben schon im Talk gesagt, ich finde, Frauen machen das in Deutschland zurzeit sehr gut, sowas wie die Digital Media Women oder auch Speakerinnen.org pro Quote. Und vielleicht brauchen wir sowas im Filmbereich auch für queere Filmschaffende, einfach damit wir auf Leute zugreifen können, weil im Moment, wir finden gar niemanden. Wir sind völlig auf unsere persönlichen Kontakte angewiesen und da muss auf jeden Fall was passieren.
Sagt Thilo Kasper, Creative Producer bei Funk. Und von aller der geplanten Funk-Webserien, die wahrscheinlich Ende des Jahres im Netz zu sehen sind, waren die Regisseurin und eine der Darstellerinnen auch in Berlin bei der Diskussionsrunde auf der Republika dabei. Wie sie die Produktion einer queeren Webserie sehen, darum geht es gleich zum Schluss von Eine Stunde Liebe Goes Republika. Wie die Funk-Webserie heißen wird, ist noch nicht klar. Aber die Regisseurin Yasmin Alakari ist schon voller Vorfreude. Ich wollte von der gebürtigen Norwegerin wissen, worum geht es in der Serie eigentlich?
Das ist schon eine Outing-Story eigentlich. Und ein Geschwisterpaar, das dann mit seiner Mutter umgehen muss und mit seiner Familie. Und
beide sind homosexuell.
Genau. Und die Bruder ist schon seit lange geoutet und hat auch eine Gay-Bar. Und alles passiert in einem Tag, wann die Oma eigentlich zurückkommt zu dieser Bar, das eine alte Familienkneipe war. Und die Familie diese neue Entwicklung sozusagen verstecken muss. Und also hast das schon so komödische Züge und behandelt so Themen wie Neoliberalismus. Wie ist das, sich zu outen in einer Welt, das eigentlich liberal ist, aber eigentlich nicht?
Die Geschichte haben 7 Autoren ja zusammen konzipiert. Nicht alle von denen sind queer. War das ein Problem?
Ja. Ja, das war kein Problem, das war nur eine Herausforderung und auch interessant, weil wir sehr schnell gemerkt haben, was für so Vorstellungen und Stereotypen dann eigentlich gibt's und was für einen Stoff wir eigentlich herausarbeiten muss.
Mit dabei bei der Serie ist die Hauptdarstellerin Luise Helm. Sie leiht ihre Stimme unter anderem auch Scarlett Johansson. Und ich wollte von Luise wissen, ist es anders oder schwierig, in einer queeren Webserie mitzuspielen?
Nee, das ist total leicht. Also wie gesagt, ich drehe seit 20 Jahren und das ist jetzt erst das zweite Mal, dass ich eine nicht heterosexuelle Rolle spiele. Und insofern ist da erstmal große Freude. Man freut sich immer, wenn man irgendwas zum ersten Mal macht. Man freut sich, wenn man was spielt, was mit einem vielleicht auch zu tun hat oder wo einem selber was auch dazu einfällt. Letzten Endes, glaube ich, sehe ich persönlich nicht den Unterschied, also man spielt, dass man in jemanden verliebt ist, den man ja im echten Leben nicht verliebt ist. Das ist dann relativ wurscht, ob das jetzt Mann oder Frau ist. Aber in dem Fall habe ich mich einfach drauf gefreut, weil ich das generell schön finde, dass da jetzt was passiert so langsam und dass wir das positiv und entspannt erzählen und nicht, dass das problematisiert wird oder so.
Das Spannende war, auf dieser Diskussionsrunde hat Luise sich dann auch, ich denke, zum ersten Mal dazu geäußert, dass sie selber queer ist, ähnlich wie die Regisseurin Yasmin Alakari. Und ich wollte von der Regisseurin nochmal wissen, wie ist das eigentlich, so eine queere Serie zu schreiben und zu produzieren? Ist das schwieriger?
Für mich, weil ich mich als queer definiere, ist das so wie mit allen anderen Themen eigentlich. Ich versuche, in die Tiefe zu kommen und ich versuche herauszufinden, was ich eigentlich erzählen will und nicht in Stereotypen reinzufallen. Und natürlich, wenn wir mit Queer-Content arbeiten, muss man dann noch mehr aufpassen.
Worauf?
Worauf? Das mit Stereotypen, weil ich fühle, dass wir eine Verantwortung haben. Und beziehungsweise, wenn wir über Queer-Contents oder über Repräsentation von Frauen sprechen, dann fühle ich mich sehr, ich habe eine Verantwortung, weil das in der Nähe von meinem Herz liegt.
sagt Yasmin Alakari über eine neue Webserie mit queeren Hauptcharakteren, die bei Funk Ende des Jahres laufen wird. Ich bin gespannt. Das war eine Stunde Liebe von der Republika in Berlin. Ich sage danke fürs liebevolle Lauschen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Jeden Freitag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.